direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre in Bamberg. Und ich bin wie immer nicht allein, sondern hier mit meinen wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir befinden uns ja im Moment in einem Kapitel des Spielens. Wir haben uns in der ersten Folge dieses Kapitels damit beschäftigt, welche kulturelle Rolle Spielen hat. Und heute wollen wir uns ein bisschen mal die motivationale Komponente angucken. Also ja, wir haben darüber gesprochen, dass Spielen ganz wichtig ist für unsere Kultur und dass wir es auch machen, weil wir darin neue kulturelle Praktiken explorieren. Aber wir haben eben auch differenziert zwischen Play und Game. Zur Erinnerung, Play war das Regeln ungeleitete Spielen, also ein freies Spielen. Und Game, das ist eben das Spiel, wie man es vielleicht vom Küchentisch mit der Familie kennt. Also das Spiel nach festen Regeln mit einem klaren Ziel. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ja, ihr beiden, was gibt es denn für Motive zu gamen? Das war jetzt sehr, es war ausgesprochen wie so ein Boomer.
Ja. Gott, das ist sehr generell natürlich. Da müssen wir vielleicht ein bisschen über Motivationstheorien in der Psychologie reden. Wir hatten ja, glaube ich, letztes Mal schon Deasy und Ryan angesprochen mit der sozialen Eingebundenheit, der Autonomie und der Kompetenz. Das ist auf jeden Fall beim Spielen sehr wichtig. Spielen erlaubt uns Gemeinschaft zu erleben. Es erlaubt uns, unsere Handlungen selbst zu bestimmen und dabei auch zu merken, dass wir vielleicht erfolgreich sind mit diesen Handlungen, nämlich dann, wenn wir zum Beispiel das Spiel gewinnen. Und dann hatten wir, glaube ich, auch schon kurz darüber gesprochen, diese Suche nach Sinn. Das ist was, was in den Motivationstheorien oft ein bisschen kurz kommt. Bei Heckhausen ist das, hat es aber eine ganz prominente Rolle, dass wir Menschen versuchen, Bedeutungen zu erleben, dass wir in unserer Umwelt Inhalte miteinander verknüpfen, sie mit unserer Lebensgeschichte verbinden, dass wir sozusagen Begriffe mit einer ganz anderen Tiefe erfassen. Und dabei können uns Spiele eben auch helfen. Dieses Quest for Meaning, Quest ist ja auch was, was in vielen Spielen eine große Rolle spielt. Aufgaben erledigen, Beutezüge in Rollenspielen zum Beispiel. Also ein Quest, das Erreichen bestimmter Ziele. Und dieses Ziel erreichen kann uns Bedeutung stiften. Und dieses Bedeutung geht eben noch viel, viel weiter als diese Alltagsmotivationen wie soziale Eingebundenheit und Kompetenz. Und das ist eben auch was, was wir im Alltag vielleicht oft ein bisschen vermissen, sei es auf der Arbeit, bei manchen vielleicht auch in der Beziehung, sonst in der Freizeit, dass sie sagen, na, da fehlt mir jetzt irgendwie noch eine große Bedeutung, da muss doch irgendwie noch mehr drinnen sein. Und ein Spiel kann diesen Mehrwert, dieses Mehr an Bedeutung uns vielleicht liefern.
Ja, und da sind noch zwei, ich finde, wichtige Punkte noch zu besprechen, die sozusagen genau in diese Richtung gehen. Das eine ist tatsächlich, dass es einen anderen zeitlichen Horizont hat. Also im Leben, im realen Leben. Das, natürlich ist das Spielen auch ein Teil des realen Lebens. Das ist immer ein bisschen komisch, dass man das so sagt, im realen Leben. Aber ich meine jetzt tatsächlich im Alltag, im beruflichen Alltag beispielsweise, aber auch im privaten Alltag, dass man natürlich Ziele hat, die sehr, sehr weiter weg sind, die sehr, sehr schwer zu erreichen sind. Vielleicht sowas wie einen bestimmten Job zu erreichen, eine bestimmte Ausbildung zu schaffen, vielleicht ein Häuschen zu bauen oder irgendwelche Ziele, die man eben sich gesteckt hat, eine Fremdsprache zu lernen. Und das dauert alles wahnsinnig lang. Das ist die eine Sache. Und also die Kurzfristigkeit in einem Spiel kann ich vielleicht innerhalb von 1-2 Stunden tatsächlich Ziele erreichen. Vielleicht dauert es auch ein paar Stunden oder ein paar Tage, aber es ist trotzdem deutlich kürzer. Und die andere Sache ist, was eben Marius auch schon gesagt hat, es simuliert ein bisschen die ganze Sache. Also das, was man in Computerspielen dann als Bonusmännchen, heute würde man sagen Bonusperson, tatsächlich erlebt, dass man eben unter Umständen ja ein neues Leben erhält oder dass man eben nochmal neu anfangen kann, mit dem Spiel nochmal versuchen kann. Und vielleicht gewinne ich beim nächsten Mal, vielleicht schaffe ich dieses Ziel, vielleicht schaffe ich den nächsten Level beim nächsten Mal. Und das ist natürlich auch etwas, was uns manchmal verwehrt bleibt im Alltag oder was wir nicht so einfach erleben.
Oder halt auch nicht erleben wollen. Also Kompetenz, mich als fähig, als handlungsfähig zu erleben, klappt eigentlich nur dann gut, wenn auch die Möglichkeit des Scheiterns besteht. Sonst ist es ja Piece of Cake. Also dann ist keine Herausforderung da. Und die Möglichkeit des Scheiterns ist etwas, was wir im normalen, realen Leben, wie Klaus schon gesagt hat, natürlich ein bisschen schwierig, diese Abgrenzung. Aber da wollen wir das eigentlich nicht. Wir wollen nicht im Beruf irgendwie das Risiko des Scheiterns jeden Tag auf uns nehmen, um dann besonders brillant zu sein, weil das würde irgendwann schief gehen. Wir brauchen diesen geschützten Raum, wo wir auch ein Scheitern dann abgegrenzt erleben und danach sagen, naja, war ja nur ein Spiel. Aber es ist eben trotzdem dieses Risiko dabei, auch dieser Nervenkitzel. Wenn wir das jeden Tag im Alltag hätten, würden wir irgendwann oder relativ schnell wahrscheinlich Burnout kriegen. Wir können nicht aus jeder Lebenssituation eine machen, in der das Scheitern immanent ist. Das würde uns, denke ich, überfordern und wäre auch gar nicht so sinnvoll eigentlich.
Beziehungsweise dass der Erfolg im Spiel ist ja etwas, was von manchen Forscherinnen als Epic Win bezeichnet wird. Das bedeutet, das Spiel bietet die Möglichkeit, einen herausragenden Erfolg zu feiern, eine herausragende Leistung zu zeigen, die von vornherein vielleicht sogar für unmöglich gehalten wurde. Also jeder kennt es sicherlich, der vielleicht noch mal ein Fußballspiel herumgerissen hat, ein Dartspiel noch gewonnen hat, ein Computerspiel. Computerspiele sind sehr gut darin, diese Epic-Win-Momente hervorzurufen und sind auch designed dazu, gute Computerspiele diese Momente oft passieren zu lassen. Und dabei geht es, wie gesagt, eben darum, okay, ich habe ja eine riesige Herausforderung und da muss ich wirklich meine gesamte Kompetenz einsetzen, um sie zu bewältigen. Und das schaffe ich auch. Und der Belohnungsfaktor, das Feedback, was man dadurch bekommt, das ist eigentlich sehr, sehr schwierig im Alltag, in der Realität zu erreichen. Oder beziehungsweise, wenn es erreicht wird, dann nur sehr, sehr selten. Und da bieten natürlich Computerspiele oder Spiele allgemein eine gute Möglichkeit, dieses Gefühl hervorzurufen.
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Niklas, war das doch auch ein bisschen ein Bachelorarbeitsthema, oder? Also Leistung im Spiel, da könnten wir doch jetzt mal geschickt
überleiten. Was wir davor natürlich überhaupt nicht abgesprochen haben. Es ist komplett spontan und zufällig habe ich sie auch gerade geöffnet. Ja, das war tatsächlich Thema meiner Bachelorarbeit. Ich habe mich damit beschäftigt, welche Ziele im Spiel adaptiv sind. Also das bedeutet, ich habe mich damit beschäftigt, welche Ziele man annehmen muss, welche Ziele man verfolgen muss, um ein guter Spieler zu sein. Und vielleicht ganz kurz zur Genese. Ich habe einen Freund, mit dem ich hin und wieder Computer spiele und dieser Freund ist in jedem Spiel, was er anfasst, gut. So, man kann ihm ein Spiel geben, was man 6 Monate länger spielt als er. Innerhalb von 2 Monaten wird er besser sein als du. Und ich habe mich gefragt, okay, gibt es irgendeinen Faktor, der Leute gut macht im Spielen? Und das war so die Ausgangsüberlegung. Und dann bin ich über ein interessantes Konstrukt oder eine interessante Theorie gestolpert, nämlich die der Zielorientierungen. Was sind Zielorientierungen? Zielorientierungen sind übergeordnete Ziele in Lern- und Leistungssituationen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel Ziele verfolgen uns in unserem Leben, in jeder Alltagssituation, allein wenn ich morgens aufstehe, habe ich als Ziel, erstmal das Bett zu verlassen, dann habe ich vielleicht als Ziel, ins Bad zu gehen, mir die Zähne zu putzen, Kaffee zu kochen. Ganz, ganz viele Ziele.
Hoffentlich auch in die Arbeit mal zu gehen zwischendrin.
In die Arbeit zu gehen, natürlich, nach dem Kaffee kochen. Und Ziele strukturieren so ein bisschen unsere Kognition und Emotionen und unser Verhalten letztendlich. Also sie richten diese Variablen auf ein einen gewünschten Endzustand aus, der sich vom Sollzustand unterscheidet, und den möchte ich eben erreichen. So, was sind jetzt Zielorientierungen? Wie schon gesagt, übergeordnete Ziele. Und da unterscheidet man zwischen sogenannten Annäherungszielen und Vermeidungszielen, beziehungsweise zwischen Leistungs- und Lernzielen. Was ist jetzt ein Annäherungsleistungsziel? Ein Annäherungsleistungsziel heißt, dass ich meine Kompetenz zeigen möchte. Ich möchte der Beste sein. Das lässt sich am besten ausdrücken darüber, dass man sagt, okay, ich möchte einfach gewinnen. Punkt. Dabei ist es tatsächlich ein bisschen irrelevant, wie das zustande kommt, denn Leute, die Annäherungsleistungsziele verfolgen, neigen zum Beispiel zu unsportlichem Verhalten eher. Okay, ich möchte gewinnen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ich möchte überhaupt nicht verlieren. So, auf keinen Fall der Schlechteste sein. Gewinnen ist mir nicht wichtig, weil ich weiß auch, dass ich das eh nicht schaffe, aber verlieren ist, ich möchte nicht als Letzter gewählt werden beim Sport. Vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Das sind sogenannte Vermeidungsleistungsziele. Die sind nicht ganz so gut tatsächlich, weil sie sehr negativ sind. Sie lassen uns auf negative Aspekte unserer Kompetenz fokussieren. Laufen unserer Motivation zuwider. Das ist nicht so gut. Und dann gibt es noch andere Annäherungsziele, sind immer Annäherungsziele, und das sind Lernziele. Lernziele bedeuten, dass ich meine Kompetenz in etwas erweitern möchte. Also, dass man sagt zum Beispiel, mich interessiert Bereich XY und jetzt lese ich dazu ein Buch mit dem Ziel, meine Kompetenz in diesem Bereich, mein Wissen in diesem Bereich zu erweitern. Okay, jetzt haben wir diese verschiedenen Ziele, und es gibt da ganz viele Untersuchungen zu, wie die in diesen Lern- und Leistungssituationen zusammenhängen, und dabei kam man zum Schluss, Lernziele sind eigentlich immer gut langfristig für die Leistung, aber Leistungsziele auch und Vermeidungsziele meistens nicht. Okay. Jetzt stellt sich aber die Frage, welches Ziel ist in der Situation notwendigerweise anzunehmen? Also, denn unsere Ziele werden ja nicht nur von uns selbst bestimmt, sondern werden auch durch unsere Umgebung, durch die Situation, durch andere Akteure in der Situation vorgegeben. Stellen wir uns also zum Beispiel eine Klasse vor, und wenn der Lehrer vorne steht und sagt so, ihr müsst jetzt alle gut sein, und es geht nicht darum, dass ihr irgendwas lernt, ihr müsst einfach nur hier, die ersten 200 Stellen von Pi ab, dann werden wir uns darauf konzentrieren, eben diese 200 Stellen von Pi zu können und weniger darauf, jetzt ein tieferes Verständnis von Pi zu erlangen. Das bedeutet, die Situation gibt uns die Ziele vor, und die Herangehensweise in meiner Bachelorarbeit war, dass ich mir ein Spiel rausgesucht habe, nämlich League of Legends. Das ist ein MOBA-Spiel, eines der meistgespielten Spiele auf der Welt. Ihr könnt euch da gerne einen Trailer angucken oder es auch spielen. Es ist ein wunderbarer Zeitfresser. Und ich habe mir angeguckt, okay, was ist denn in diesem Spiel notwendigerweise an Zielen anzunehmen, damit man gewinnt? Und dabei bin ich zum Schluss gekommen, und das ist so ein bisschen das Fazit der Arbeit, die ich jetzt hier zusammengefasst habe. Es ist eine Kombination von Leistungs- und Lernzielen. Da gibt es auch verschiedene Modelle, wie die dann zusammenhängen. Und ich habe einen additiven Effekt gefunden. Das bedeutet, es ist gut, Lernziele zu verfolgen. Das bringt dich weiter. Es ist auch gut, Leistungsziele zu verfolgen. Das bringt dich auch weiter. Aber wenn du beides gleichzeitig verfolgst, das ist nämlich auch wunderbar möglich, dann bringt dich das am weitesten im Spielen. Das bedeutet, ich muss nicht nur das Ziel haben zu gewinnen und meine Performance zeigen zu können, sondern gleichzeitig eben auch was zu lernen, also aus meinen Fehlern lernen zu können. Also ich muss die PS irgendwie auf die Straße bringen, die ich gewonnen habe im Verlauf des Spiels. Nur zu lernen bringt nichts, sondern ich muss eben auch diesen Gedanken haben, okay, ich muss das jetzt zeigen, was ich gelernt habe. Und ich muss auch den Willen dazu haben, das zu zeigen. Es gibt ganz, ganz viele Expertinnen in ganz, ganz vielen Bereichen, die aber niemals auf dem höchsten Level performen werden, weil sie dieses Ziel überhaupt nicht haben. Weil es ihnen zum Beispiel reicht, das theoretisch total durchstiegen zu haben, das großes Wissen, eine große Kompetenz zu haben. Aber sie haben einfach nicht dieses Ziel, das zu zeigen. Und League of Legends ist eben eine hochkompetitive Situation. Das bedeutet, es ist eine Situation, in der man halt gewinnen muss, um aufzusteigen. Es gibt einen kompetitiven Rangmodus, wo man sich mit anderen Spielern messen kann, wo es Belohnungen am Ende gibt. Und das bedeutet, ganz klar werden hier Leistungsziele vorgegeben. Aber um überhaupt aufsteigen zu können, muss ich eben auch Kompetenz erstmal erwerben, die es mir erlaubt, andere Spieler zu besiegen.
Welches Niveau hattest du in League of Legends?
Ich war tatsächlich nie besonders gut. Ich hatte so ein bisschen die Trainerkrankheit. So, ich weiß, woran es lag, aber konnte es nie umsetzen tatsächlich. Ich habe dann danach mal so ein Selbstexperiment gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das sind meine Schwächen, die habe ich identifiziert und dann habe ich mal versucht, in jedem Spiel drauf zu achten, da meine Kompetenz aufzubauen und dann auch zu sagen, okay, gut, ich möchte auch in jedem Spiel, möchte ich was mitnehmen aus dem Spiel. Und tatsächlich wurde ich besser. Das Ding ist aber, dass natürlich Spielen ja nicht nur immer gemacht wird, um seine Kompetenz zu erweitern oder die Kompetenz zu zeigen. So, das sind wichtige Aspekte, aber man spielt ja zum Beispiel auch, und speziell Computerspiele macht man das ja auch, um mal abzuschalten, sage ich mal. Und wenn man dann irgendwie aus einem langen, harten Arbeitstag nach Hause kommt, dann möchte man vielleicht nicht sagen, okay, und jetzt setze ich mich noch 3 Stunden an den Rechner und werde besser in League of Legends oder in Spiel X, sondern man sagt einfach, okay, pass auf, ich will jetzt einfach kurz den Kopf ausschalten. Ich will vielleicht auch mit Freunden spielen, die soziale Komponente. Und da ist es mir nicht so wichtig, irgendwie besser zu werden oder besonders gut zu sein, sondern da steht dann ein anderer Faktor im Vordergrund.
Aber was hat jetzt dein Freund, mit dem du die Sache auch ab und zu gespielt hast, der in 2 Monaten dich sozusagen überflügelt hat, obwohl du 6 Monate im Vortreffen warst? Also was hat ihn ausgemacht? Hat er mehr Zeit investiert? Hatte er wirklich andere Ziele einfach oder hatte er einfach andere Kompetenzen?
Ich glaube tatsächlich, dass es dieses mühelose Annehmen von Lernzielen ist, was diese Art von Spieler auszeichnet. Also, dass sie sich nicht drauf fokussieren müssen, okay, jetzt nehme ich die Lernziele an, sondern also da gibt es auch Theorien, das ist dann dass es sowohl ein State als auch ein Trait ist. Das sind psychologische Begriffe. Ein State ist ein aktueller Zustand, der geändert werden kann. Und ein Trait ist eine Charaktereigenschaft, die relativ stabil ist. Und ich glaube, dass es eben dieses schnelle Lernen ist, die Fähigkeit, schnell zu lernen, weil einfach diese Zieldisposition gegeben war, kombiniert eben mit den Zielen. Aber diese Zielkombination, die ich beschrieben habe, die kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein. Es kann auch Spiele geben, in denen das Gewinnen jetzt ja erstmal in den Hintergrund rückt und einfach eine ganz andere, ein ganz anderes Ausmaß von Zielen viel effektiver ist, als jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall gewinnen.
Aber das hört sich ja alles so an, als wäre dieser Freund tatsächlich ein sehr, sehr viel ernsterer Spieler, wenn ich es mal so ausdrücken will. Also du scheinst eher der verspieltere Spieler zu sein, der aber gleichzeitig auch noch was Fatales mit sich bringt, nämlich du analysierst, was du machst. Und das hört sich für mich an wie etwas, was unter Umständen schon Spaß machen kann, aber wo du natürlich diesen Leistungslevel nie erreichen wirst. Also die, meine Prognose wäre auch tatsächlich relativ schlecht, aber vielleicht wollen wir das mal näher anschauen, woran das liegt. Eben, weil du offensichtlich ja auch nicht in so eine Art, was man ja oftmals auch beschreiben kann bei Spielen, da könnt ihr vielleicht ja auch was dazu sagen, in Flows reinkommt, aber das ist es ja nicht alleine. Ihr sprecht ja tatsächlich jetzt dazu darüber nicht, dass man nur in einen Flow kommt, sondern tatsächlich auch Leistung aufbaut, Kompetenzen erweitert und so weiter. Aber wenn du natürlich sehr, sehr ernsthaft, mache ich jetzt bewusst dieses Wort, verwende ich jetzt ernsthaft spielst, dass du sagst, dein Ziel ist zu gewinnen, unbedingt, dass du natürlich diese Leistungen dann auch bringst. Das heißt, du baust sie systematisch auf, aber es geht ja eigentlich nicht darum, zum Schluss mehr zu lernen, sondern zum Schluss das Lernen für etwas zu nutzen, damit du diese Leistung bringst. Und das ist ja eine sehr, sehr spannende Kombination tatsächlich.
Genau.
Ja.
Genau, da muss man vielleicht auch sagen, dass diese Ziele jeweils immer negative Effekte haben. Zum Beispiel bei den Leistungszielen, das ist ganz spannend, da geht es eben darum, Kompetenz zu zeigen, und zwar ohne Mühe.
Mhm.
Das bedeutet, es gibt Tätigkeiten, die können Menschen in bestimmten Situationen mit einer gewissen Mühe, können sie vollbringen. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir einfach mal was ganz Beispiel, eine schwere Kiste hochheben.
Mhm.
So, jemand, der jetzt ein Leistungsziel verfolgt, wird in dieser Situation, obwohl er weiß, dass er die Kiste hochheben kann, diese Kiste nicht hochheben, weil es mit Mühe verbunden ist. Er möchte das ohne Mühe machen. So, dann entscheidet er sich vielleicht für ein leichteres Ziel. Dann sind wir wieder bei dem, was Marius angesprochen hat, Piece of Cake. So, es gibt auch Leute, die total gut in etwas sind und sie wollen dann die, weiß ich nicht, sehr gute Fußballer, und dann gehen die auf den Bolzplatz und ziehen 12-jährige Kinder ab und freuen sich total, weil es ihnen nicht darum geht, irgendwie einen großen anstrengenden Erfolg zu feiern, sondern einfach irgendwelche Erfolge zu feiern. Und das wird ein bisschen kompensiert eben durch diese Lernziele, weil man sagt, okay, gut, meine Kompetenz muss erweitert werden, Widerstände müssen überwunden werden, ich muss besser werden, ich muss was rein investieren, so, ich muss Zeit rein investieren, und deswegen ist es eine relativ effektive Kombination. Und was du angesprochen hast mit den ernsthaften Spielern, es gibt so eine relativ breite Unterscheidung bei Spielern, und zwar, es wird manchmal ein bisschen abwertend verwendet, aber Hardcore und Casual Spieler. Was sind Hardcore-Spieler? Ich habe gesagt, naja, Hardcore-Spieler sind Spieler, denen das Spiel sehr wichtig ist und die auch darum wissen und sich auch ein bisschen selbst so definieren. Das heißt nicht, dass sie sehr viel spielen. Man kann auch sehr intensiv, sehr kurz spielen. Aber es ist ihnen sehr wichtig. Und dann gibt es noch Casual-Spieler, das sind halt, die sagen halt so, nebenbei, da spiele ich das einfach mal ein bisschen und ich entspanne vielleicht auch so. Ich würde sagen, also ich bin schon ein relativer Hardcore League of Legends Spieler, aber nicht durchgehend. Also das schwankt immer so ein bisschen bei mir. Und es schwankt, und es bei allen Spielern so, von Spiel zu Spiel. Also es gibt Leute, die, sage ich mal, Hardcore Candy Crush Spieler sind, wer das kennt, aber dann totale Casual Siedler von Catan Spieler und umgekehrt. Und diese Ziele, die ich beschrieben habe, hängen eben mit diesem Selbstverständnis als Spieler zusammen. Weil, warum? Naja, wenn man sich mit diesem Spiel identifiziert, dann ist es wahrscheinlich, dass einem sehr wichtig ist, dass man entsprechend performt in diesem Spiel. Und das bedeutet, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, welche Ziele ich verfolgen muss, um besser zu werden. So, da gibt es Leute, die sagen, ja, ich bin totaler Fußballspieler und ich will unbedingt weiterkommen, und jetzt habe ich mir diese besonderen Schuhe für 200, 300 Euro gekauft und da werde ich immer besser mit, und jetzt investiere ich ganz viel Zeit und alles. Also das sind alles zusätzliche Komponenten, die da noch mit reinkommen. Also dieses Selbstverständnis als Spieler, wie viel Wert ist es mir und was investiere ich eben dann, um diesen Wert auch aufrechtzuerhalten?
Ist aber die, kommt jetzt tatsächlich, du hast jetzt von Menschen gesprochen, die ganz unterschiedliche Motivationen bringen für verschiedene Spiele. Also wir sehen offensichtlich, es gibt nicht den Spielertyp, sondern es gibt offensichtlich aber auch sowas wie eine Art von Selbstwirksamkeit, die da tatsächlich eine Rolle spielt. Und wenn du die Wirksamkeit erspürst, wirst du vermutlich ja auch einfach dich mehr damit beschäftigen und willst auch einfach tatsächlich zeigen, dass du was kannst, weil da lohnt sich sozusagen tatsächlich zu zeigen, dass du was kannst.
Genau.
Nehmen wir einfach jemanden an, der eben vielleicht ein bisschen unsportlich ist, aber gleichzeitig sehr, sehr schnell in der Reaktion ist. Der wird vielleicht eher ein Computerspiel nehmen und sagen, hier kann ich schnell kompetieren, kann ich schnell eine Kompetenz aufbauen oder ich kann eben schnell tatsächlich andere ausschalten, andere Spieler. Beim anderen dagegen habe ich keine Chance. Beim einen investiere ich eben, beim anderen lasse ich es einfach so mitlaufen und sage, klar, mache ich ab und zu mal, aber es ist mir nicht wichtig. Ist es nicht eigentlich so rum, also dass es sozusagen aus der Selbstwirksamkeit oder der mangelnden Selbstwirksamkeit kommt eben sowas wie eine sehr, sehr starke Ernsthaftigkeit im Spiel versus einer Nicht-Ernsthaftigkeit? Mhm. Ich weiß nicht, genau. Marius, wie du das siehst, aber oder Niklas.
Also, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist so ein bisschen meine Jugend, auch im Tennisclub. Und zwar einmal, da haben halt zwei Mädchen auf dem Platz gespielt und nebendran standen die beiden Mütter. Und dann sagt die eine Mutter zur anderen, ab der Bezirksklasse muss man mit Hass spielen. Und den Satz habe ich irgendwie nie vergessen.
Ich hätte jetzt gerne dein Bild gezeigt, weil du hast es gerade nachgespielt, das ist ja phänomenal. Ja, man kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm.
Ja, den Satz werde ich nie vergessen, weil bis dahin war Tennis eigentlich etwas, was man gemacht hat, um Spaß zu haben. Und ich hatte jetzt gar nicht so realisiert, was da für manche Leute auch schon in der Kreis- und Bezirksklasse auf dem Spiel zu stehen scheint. Und das ist aber was in diesen ganzen Theorien über Spiel immer gar nicht so vorkommt. Das ist auch was du jetzt, Niklas, noch gar nicht angesprochen hast, nämlich der Gegner im Spiel, was der vielleicht für eine Rolle bei dem ganzen Spiel. Ne? Es geht immer viel um Eigenschaften, um Motivationen, aber diese Dynamik, die aus meinem Gegenüber entsteht, ist da immer eigentlich recht stiefmütterlich. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Na, ich würde sagen, der Gegner ist halt eine Herausforderungsquelle. So, da sind wir wieder bei dem Aspekt der Mühe. So, wenn ich jetzt mir einen Gegner suche, den ich mit Mühe besiegen könnte, ich aber halt nur diese Leistungsziele verfolge und ich möchte die Aufmerksamkeit, die Bewunderung von außen haben, dann möchte ich den natürlich mit blind besiegen, mit einer Hand auf dem Rücken gebunden. So. Also ich suche mir meine Herausforderung eben anhand meiner Ziele aus. Und die Kompetenz der anderen dient dabei eben als Referenzpunkt. Und wenn ich jetzt aber so Leistungs- oder Lernziele verfolge, dann sagt man, naja, dann suche ich mir vielleicht natürlich etwas stärkere Gegner aus, weil ich ja meine Kompetenz erweitern möchte. So schwächere Gegner bringen mir nichts. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Vermeidungsziele verfolge, so, dann gehe ich überhaupt nicht in diese kompetitiven Situationen rein. So, also das ist auch ein Befund von mir, dass ich gefunden habe, naja, Spieler, die hauptsächlich diese Vermeidungsziele verfolgen, die spielen überhaupt gar nicht den kompetitiven Modus von League of Legends, weil sie sagen so, naja, also der beste Weg, um nicht der schlechteste zu sein, ist überhaupt nicht zu spielen, sage ich mal, beziehungsweise eher so sehr spaßorientierte Modi zu verfolgen. Und zu dem, was Klaus gesagt hat, ja, definitiv. Da gibt es, denke ich, eine ganz, ganz starke Dynamik drin, dass man erkennt, okay, gut, in der Situation bin ich gut und jetzt habe ich auch das Potenzial, meine Kompetenz zu erweitern. Also das gibt es ja auch, dass wir Tätigkeiten vollführen, wo wir merken so, ui, na, das liegt mir gar nicht. Und da kann ich ganz, ganz viel Zeit reinstecken, das wird nichts. Es gibt aber auch Situationen oder Tätigkeiten, wo wir merken, oh ja, das liegt mir aber sehr gut, da habe ich vielleicht eine Begabung, ein Talent für. Und dann steckt man natürlich mehr Zeit rein und dann hat man auch dann hat man vielleicht erst die ersten Erfolgserlebnisse, dass man sagt, ah, und dann wird einem gesagt, ah ja, du bist ja total gut da drin, weil du dich so angestrengt hast. Und dann heißt es, ah ja, jetzt werde ich noch besser, jetzt erweitere ich meine Kompetenz und dann zeige ich wieder meine Performance, zeige ich, wie gut ich bin und dann kriege ich wieder das Feedback. Also das ist eine ganz dynamische Interaktion, die sich da ergibt. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, weil du jetzt Marius angesprochen hat, der Aspekt auch ein bisschen der Motivation, über den wir ja heute reden. Diese Theorie kommt eigentlich so ein bisschen auch aus der Motivationsrichtung, indem sie ihre Anfänge darin fand, dass intrinsische und extrinsische Motivation untersucht wurden. Also intrinsische Motivation haben wir schon drüber gesprochen. DC und Ryan ist da eine einflussreiche Theorie, dass man gesagt hat, okay, gut, die Tätigkeit wird aufgrund der Tätigkeit selbst vollführt. So, das wäre Lernziele, dass man sagt, es geht mir darum, in der Tätigkeit gut zu werden. Und die extrinsische Motivation, das wäre dann zum Beispiel eher diese Leistungsziele, dass man sagt, okay, gut, es geht mir darum, eben diese Belohnung, die Anerkennung zu bekommen. Und es eigentlich ist mir auch ein bisschen egal, welche Tätigkeit. Hauptsache, ich werde bewundert. Ich kann Performance zeigen. Ist ein bisschen schwierig, wenn sich das überlappt. Aber ich denke, dass wenn man eben beide Ziele gleichzeitig verfolgt, dass dann eben die Performance so ein bisschen der treibende Faktor dahinter ist, weiterzumachen, diese Tätigkeit weiterzumachen, und dann kann auch eben aus extrinsischer Motivation eben auch intrinsische Motivation werden, aber es darf halt nicht überhand nehmen. Also wenn es zu extrinsisch wird, wenn zum Beispiel zu große Anreize für Spielen geboten werden, sei es Bezahlung, Belohnung, dann leidet die intrinsische Motivation tatsächlich. Und das ist etwas, was vielleicht nicht so gut ist, wenn man mal bedenkt, dass viele Kinder zum Beispiel in Sport oder ein Spiel eben aus der Spaß an der Freude aufgenommen haben. Und das dann am Ende einfach nur als notwendiges Übel zu sehen, ist dann, denke ich, jetzt nicht so der gute pädagogische Ansatz.
Wie schafft man es aber jetzt tatsächlich, Menschen in Spielen, wo man ja zum Beispiel Computerspielen, wo man permanent Auszeichnungen trägt, wo man Bonusmännchen kriegt, wo man irgendwelche Coins kriegt, irgendwelche Währungen, die eben wichtig sind, Tools und so weiter. Das ist ja sehr, sehr extrinsisch, könnte man sagen. Wie kriegt man das hin, dass die Leute trotzdem intrinsisch am Ende tatsächlich vielleicht beseelter, mehr auf ihr eigenes Fortkommen im Sinne von tatsächlichem Wachstum tatsächlich hinkommen? Wie schafft man das?
Es gibt da eine ganz einfach anzuwendende Theorie. Sie hat ihre Nachteile. Das sind die sogenannten Spielertypen von Bartel. Ich weiß nicht, Marius, ob du die mal kurz erklären willst.
War das jetzt 8? Also das ist auf jeden Fall in der sehr frühen Zeit der Computerspiele.
98, glaube ich.
Wo das Ganze noch eher, das waren doch noch so textbasierte Massive Multiplayer.
96 war es, genau. Multi-User-Dungeon-Spiele.
Dungeons, genau.
Also ich habe es nicht selbst erlebt. Ich weiß nicht, Marius, hast du mal eins gespielt oder Klaus?
Ja, ich kenne das
natürlich. Ja, also textbasierte, also müsst es euch vorstellen wie World of Warcraft, komplett textbasiert.
Naja, das war eben eine Zeit, wo man einfach diese Grafiken noch nicht so richtig hingekriegt hat, wo das einfach viel zu viel Speicher gefressen hätte und wir auch noch nicht so leistungsfähige Grafikkarten hatten. Und was man aber gemerkt hat, die Dinger sind trotzdem enorm erfolgreich gewesen. Du brauchst zum Schluss die Grafik eigentlich nicht. Es waren sehr, sehr intelligente Spiele auf jeden Fall. Aber Marius.
Genau, und in diesen User-Dungeons hat er eben 4 Grundspielertypen ausgemacht, weil er gesagt hat, das sind die 4, man könnte auch sagen, Motivationen, die damit dahinter stecken. Das sind einmal die Killer, also das sind die Leute, die dieses Spiel einfach spielen, aus der Freude daran, andere zu vernichten, platt zu machen und sich so selbst zu beweisen. der andere Typ waren die Achiever. Das sind die, die jetzt, was Niklas vielleicht auch gesagt hat, die gerne im Spiel wachsen, die Dinge erreichen, die sich dadurch auch selbst weiterentwickeln wollen. Der dritte Typus sind die Socializer, also die, die das eigentlich machen, um Gemeinschaft zu erleben. Also die in so einer Party dann halt den Heiler spielen. Einfach weil der Heiler der ist, der alle wieder zum Leben erweckt und deshalb von allem ein bisschen beschützt und betüttelt wird. Und dann hätten wir noch die Explorer, das sind die, die das machen, um neues Wissen zu generieren, mehr herauszufinden über die Spielwelt, aber vielleicht auch über sich selbst. Und das ist oft kritisiert worden, diese Theorie, weil sie halt natürlich sehr plakativ ist, sehr grob, weil die schon ein bisschen verschiedene Motivationen, die da nochmal dahinter stecken können, verschleiert und weil es auch in dieser Ursprungsfassung von der Empirie halt jetzt nicht so hieb- und stichfest war. Es ist aber oft aufgegriffen worden und eigentlich inzwischen fast schon allgemeingut, kann man sagen. Also in ganz vielen Literaturen, jetzt noch nicht mal nur im klassischen Spielebereich, sondern auch im Unternehmenskontext inzwischen, hat diese Theorie eigentlich Anklang gefunden, dass versucht wird, Menschen in diese vier Typen einzuteilen. Und was wir eigentlich auch aus der Persönlichkeitspsychologie ja wissen, dass solche Einteilungen schwierig sind. Niklas hat es vorhin schon angesprochen, das kann auch ganz kontextabhängig sein. Vielleicht hatte jemand einen total doofen Tag auf der Arbeit, also geht er zum Computer, spielt einen First-Person-Shooter, lebt quasi einen Killer-Instinkt auf, einfach um sich ein bisschen abzureagieren oder das angestaute Adrenalin in diese Tätigkeit zu überführen. Am nächsten Tag ist er vielleicht der Explorer, der in eine Welt eintauchen will. Also ich bin ja nicht nur ein Typ und schon gar nicht in allen Spielen ein und derselbe Typ. Und dennoch hat diese Theorie es geschafft, in quasi allen Veröffentlichungen, wenn es um Spielemotivationen geht, zumindest erwähnt zu werden, weil sie halt damals für ihre Zeit trotzdem wegweisend war. Weil sie eben der erste Versuch war zu sagen, na, Spielen ist nicht so eine uniforme Masse, die Spieler, sondern da gibt's ganz verschiedene Ansätze, wie man rangehen kann und was man dabei für Bedürfnisse stillen kann, für Motivationen ausleben kann.
Und da muss man vielleicht noch ganz kurz, wenn ich da einhake, Niklas, was Marius gerade gesagt hat mit dem Killer und Killerinstinkt und so weiter, ich finde, was immer ganz, ganz wichtig ist und was in dem Zusammenhang ganz oft falsch verstanden und falsch kommuniziert wird, ist, letztendlich, wenn du das mal analysierst, was dieser Killer-Typ ausmacht, ist es eben nicht zu töten, nicht abzuschießen und so weiter, sondern meines Erachtens eine sehr, sehr schnelle, automatisierte Handlung zu vollziehen. Dass das sozusagen besonders effektiv wahrscheinlich funktioniert, indem man was abschießt. Das, ob das jetzt virtualisierte Personen sind oder ob das Raumschiffe sind oder irgendwas anderes, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Oder ob das einfach irgendeine Sache ist, wo ich schnell reagieren muss und einfach sehr, sehr schnell Achievements haben kann, ohne dass ich jetzt eine ganz, ganz große kognitive Durchdringung. Ich muss sozusagen einfach dadurch. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was dahinter steckt und nämlich nicht der Killer. Und es wird aber immer als Killer bezeichnet und das ist eben so plakativ und hört sich so an, als wäre es auch was unglaublich Gefährliches. Und daraus, wir machen da ja mal eine eigene Folge, glaube ich, Niklas, hattest du gesagt. Aber das Wichtige ist, meines Erachtens geht es bei dieser Motivation, wenn du sowas spielst, nicht primär zu töten. Das ist mir einfach wichtig, in dem Zusammenhang einfach zu sagen.
Das ist auch ein Sprachproblem, was wir in der Psychologie ja relativ häufig haben. Killer im Englischen ist auch ein bisschen anders besetzt. Eine Killer-App ist einfach eine sehr erfolgreiche Computeranwendung. Wenn wir aber jetzt Killer-App hören, klingt es, als wäre das eine Anwendung, um irgendjemanden zu töten. Das heißt, dieses Killing ist im Englischen etwas weiter gefasst. Wenn wir das aber im Deutschen uns übertragen, wird das sofort der Mörder oder der töten will, daraus. Und das ist noch ein Grund mehr, bei solchen Typologien vorsichtig zu sein, weil wenn sie auch noch in der Übersetzung verlieren und dann eine Schärfe kriegen, also was im Deutschen ja mit dieser unzähligen Killerspieldebatte, also
ganz genau, ja.
Das ist.
Und das ist eben zu kurz gegriffen und ich fand es auch sehr, sehr schön, dass du eben klar gemacht hast, es gibt eben auch Situationen. Natürlich gibt es vermutlich Leute, die sich dauernd in ähnlichen Situationen befinden, das ist keine Frage. Aber es gibt eben auch diesen Typus, dass du einfach heute das machst und morgen machst du eben aber wieder ein ich sage jetzt mal, auch wiederum plakativ, ein intelligentes, planvolles Spiel, wo es eben um Kompetenzerweiterung geht. Aber das andere schließt das eine nicht aus.
Genau, also die Hauptmotivation bei Killern ist tatsächlich, da haben wir schon drüber gesprochen, dieses vielleicht mit Hass spielen, sage ich mal. Also sie wollen wissen, dass sie gerade jemanden zumindest virtuell geschadet haben. Schaden ist auch jetzt ein bisschen schwierig, der Begriff, aber sie wollen, dass sie wissen, dass sie gerade jemanden besiegt haben, und am besten wollen sie wissen, dass der andere sich auch ein bisschen ärgert drüber. So, und jetzt führen wir uns nochmal das Umfeld, in dem diese Theorie aufgestellt wurde, vor Augen. Wir haben Multi-User-Dungeon-Games. Im Grunde genommen komplett offene, freie Spielwelten, die von einem Host, von einem Admin gestaltet werden. So, diese vier Spielertypen haben untereinander eine gewisse Beziehung. Zum Beispiel, Killer sind PvP-Spieler, also Player-versus-Player-Spieler. Sie sind darauf ausgerichtet, andere Spieler möglichst effektiv zu schlagen. Trifft jetzt ein Killer auf einen zweiten Killer, dann mögen die beiden sich nicht besonders. Warum? Weil der andere Killer jeweils für den Killer eine große Bedrohung darstellt und nicht so einfach zu besiegen ist. Und jetzt gehen die Verknüpfungsglocken an und man sagt, aha, das ist ja anscheinend ein Leistungsziel, was die Killer verfolgen. Absolut richtig. Dazu zählt oder passt eben auch, dass sie dem Gegenüber schaden wollen. So, Achiever, die Marius angesprochen hat, die wollen ihre Kompetenz erweitern. Trifft jetzt ein Achiever auf einen Killer, dann mag der Achiever den Killer nicht wirklich besonders. So, er sieht ihn als notwendiges Übel an, seine Kompetenz zu erweitern. Vielleicht, dass man sagt, okay, gut, ja, jetzt habe ich so viel gelernt, das macht mir auch alles total Spaß, und jetzt muss ich eben diese blöde Prüfung ablegen. Der Killer hingegen sieht den Achiever, der ja dabei ist, seine Kompetenz zu erweitern, als ja, als gefundenes Fressen tatsächlich. Je nachdem, wie stark er natürlich ist. Ne? Dynamischer Übergang ist möglich. Und ich meine, wenn ich auf einem Server der totale King bin, dann werde ich vielleicht auch vom Achiever zum Killer. Zum Beispiel auch Socializer. Socializer sind meistens schwache Spieler. Denen geht es um das soziale Miteinander. Und Killer fressen die zum Frühstück. So, die sehen die und sagen so, zack, weg damit, weg damit, weg damit. Also wir sehen hier Bartels Theorie, obwohl nicht speziell auf Lernorientierung und Leistungsorientierung entwickelt und ausgerichtet, weist da schon interessante Parallelen auf. Und jetzt nochmal zurück zur Situation. Der Server wird vom Admin gestaltet. Und er muss im Grunde genommen so ein bisschen die Räuber-Beute-Beziehung aufrechterhalten, wenn ihr euch an den Biologieunterricht erinnert. Das bedeutet, er muss dafür sorgen, dass genug Spielertypen von jedem zuständig, von jedem da sind. So, und das greift jetzt zu dem, was Klaus gesagt hat. Wie schaffe ich es, Spieler intrinsisch zu motivieren? Naja, ich muss ihre Motive, da muss ich andocken und ich muss diesen interaktionalen Aspekt berücksichtigen. Habe ich zu viele Killer auf einem Server, werde ich keine Socializer anziehen, weil die dann das Spiel nicht in Ruhe spielen können. Habe ich zu wenig Socializer und zu viele Killer, dann mögen die sich die Killer untereinander nicht, weil die einander überhaupt nicht besiegen wollen und können. Habe ich zu wenig zu entdecken, ziehe ich keine Explorer an, die vielleicht für Achiever wichtige Informationsquellen sind. Habe ich nicht genug Socializer, dann finden die niemanden zum Reden. Also es ist ein ganz, ganz komplexes Gefüge, was ich beachten muss. Und eben auch als Spieledesigner. Das bedeutet, ich muss gucken, okay, ist mein Spiel und das, was ich verkaufe, passt es überhaupt von den Mechaniken zueinander? Wenn ich zum Beispiel ein Spiel habe, in dem es um schnelle Action geht, was eine niedrige Einstiegsschwelle hat und jetzt auch nicht besonders, ja, also wo es einfach schnell darum geht, schnell Leistung zu bringen, Ranglisten, öffentlicher Vergleich, alles ist da. Und ich dann irgendwie sage, okay, jetzt hast du deine Rangliste, möchtest du nicht deine Erfahrung mit anderen austauschen oder möchtest du nicht dieses Achievement freischalten, so, dann motiviert es mich nicht unbedingt, weil ich bin vielleicht ein Killer. Ich möchte meine Kompetenz zeigen. Ich will nicht irgendwas erforschen oder freischalten. Ich will zeigen, dass ich der Beste bin. Und das muss eben bedacht werden, wenn Spiele designt werden und wenn so zusätzliche Gimmicks eingefügt werden in Spiele, wo es vielleicht um eigentlich was ganz anderes geht.
Jetzt, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass Spiele ja auch ein Spiegel der Kultur sind, der Wirklichkeit. Und was bei wissenschaftlichen Theorien immer ganz gut ist zu bedenken, eine Theorie ist dann gut, wenn sie mir Vorhersagen über die Realität erlaubt und mein Verständnis der Realität erweitert. Und da ist diese Spielertypentheorie jetzt schon ganz hervorragend, wenn wir es uns mal auf die echte Welt übertragen denken, auf Unternehmenskontexte. Wenn ich eine Gruppe habe mit einem Killer, einem Explorer, einem Achiever und einem Socializer, dann ist es ein wahnsinnig schlagkräftiges, eigentlich unstoppbares Team, weil da alles drin ist, was ein gutes Team braucht. Ich habe Leute, die vorwärts preschen, Leute, die Wissen generieren, Leute, die das Ganze aber auch im sozialen Gefüge zusammenhalten. Während wenn ich jetzt auf Arbeit ein Team hatte aus 4 Killern oder 4 Socializern, da käme einfach nicht viel dabei rum. Die sind dann viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, diese Spielertypen, so grob sie auch sind, erlauben vielleicht in anderen Kontexten mir ein gutes Team, eine gute Lerngruppe an der Uni zusammenzustellen. Und vielleicht wäre dann in einem Assessment Center anstatt irgendwelchen Postkorb-Übungen das Beste, wenn die Leute einfach mal ein paar Stunden League of Legends spielen. Und dann sehe ich ja, was ist so deren Motiv, was ist deren Fähigkeit, deren Stärke, was sie in einer Gruppe einbringen können. Und dann eben dann einen Mix herbeizuführen, was du auf Server-Ebene beschrieben hast, auf der Ebene, dass der ganze Server bunt gemischt sein muss, trifft ja auch auf einzelne Arbeitsgruppen, auf einzelne Teams zu. Jeder kennt Lerngruppen an der Uni, die irgendwie so überhaupt nicht funktioniert haben, weil sich alle nur die Köpfe einschlagen oder jeder nur auf den anderen verlässt. Sobald es aber gemischt ist von diesen Motivationen, können das sehr effektive und richtig grandiose Gruppen werden.
Genau, in Abhängigkeit der situationalen Ziele. Also vielleicht noch als Ergänzung zu nehmen, was ich vorhin gesagt habe, so dieser positive Effekt von Lernzielen auf Leistung, der zeigt sich zum Beispiel nicht unbedingt in Punktzahl in College-Tests. Jetzt fragt man sich, okay, aber eigentlich ist es ja gut, weil die haben mehr intrinsische Motivation, sie erweitern ihre Kompetenz. Warum können die das nicht auf die Straße bringen, die PS? Naja, weil der Kontext, der amerikanische College-Kontext, sehr kompetitiv ist. So, da geht es um Noten. Und zwar ganz, ganz stark. So, natürlich auch in Deutschland oder allgemein im universitären Kontext. So, das ist also ein, da geht es nicht unbedingt, zumindest in den Abschlussprüfungen, nicht unbedingt, dass man sagt, okay, gut, es ist mir total wichtig, dass ich verstehe, dass ich sehe, dass der Professor sieht, dass du den Stoff tief verstanden hast, sondern wenn da ein Multiple-Choice-Test hingeknallt wird, dann ist es einfach nur noch auswendig lernen im Zweifelsfall. Das ist einfach nur noch Leistung zeigen und nicht unbedingt tiefergehendes Verständnis zeigen. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber ich sag jetzt mal, das war lange die Regel. Und das zeigt eben auch wieder diese situationale Komponente und dann auch die Schwierigkeiten da, weil wenn man Leute hat, die eben als Trade sehr lernzielorientiert sind, die finden es vielleicht schwer, sich in leistungszielorientierten Kontexten einzupassen und dann eben die Kompetenz, die sie eigentlich haben, auch entsprechend zu zeigen.
Jetzt ist es natürlich so, Marius hat was vorgeschlagen, was ja durchaus auch mittlerweile zu sehen ist, also dass Leute tatsächlich spielen müssen. Ob das dann tatsächlich einfach kommerzielle Spiele sind oder vielleicht hochentwickelte Spiele für als Assessment Center oder als Alternative zum Assessment Center, und man schaut einfach mal, wie verhalten die sich. Aber gleichzeitig hast du ja vorhin gesagt, es ist sehr, sehr situational, wie du auftrittst im Spielen. Wie würdest du trotzdem diesen Widerspruch auflösen können? Also, dass man eben heute vielleicht der Killer ist, morgen aber eher der Achiever. Und vielleicht übermorgen, weil du einfach gerade das Bedürfnis hast nach Relatedness, wie wir das bezeichnet haben bei DC und Ryan, eben nach Relatedness, nach dieser Beziehung, also Socializer.
Also spontan würde ich jetzt sagen, dass das Spiel nicht auf der oberflächlichen Ebene, aber auf der Strukturebene vielleicht schon was mit der späteren Arbeit zu tun haben sollte. Also wenn ich an eine Firma gehe, die zum Beispiel im Handelsbusiness ist, dann sollten die Leute vielleicht nicht irgendwie einen First-Person-Shooter spielen, sondern Siedler von Catan. Und dann kann ich ja mal sehen, wie sind ihre Skills, wenn es darum geht, Dinge auszuhandeln und zum Beispiel mit Warenverkehr irgendwie einen Umgang zu finden. Also das wäre vielleicht schon die Auflösung. Dann wäre der Kontext des Spiels auf der Strukturebene sollte schon dem Kontext entsprechen, wie er vielleicht im Beruf auch gefragt ist. Während wenn es jetzt ein Beruf ist, der sehr große motorische Skills erfordert, wäre vielleicht dieser Shooter das Bessere, weil dann die Leute eben sich gleichzeitig auch motorisch beweisen müssen. Also eine gewisse Verwandtschaft der Struktur sollte natürlich da sein.
Ja, also die Auswahl des Spiels ist, denke ich, relativ wichtig. Nehmen wir zum Beispiel wieder League of Legends. League of Legends ist ein bisschen ein komisches Spiel, weil man spielt jedes Spiel auf der gleichen Karte, man wechselt nur die Charaktere und das Team. So. Das bedeutet, es gibt einen großen Spielbutton, da klickt man drauf, dann wird man in eine Lobby geworfen, dann geht's los. So ähnlich wie bei einem Shooter. Es gibt ja auch zum Beispiel noch Open-World-Spiele, wo man selbst seine Ziele sich raussuchen kann, wo man die Welt erkunden kann, wo man vielleicht andere Leute trifft. Und so ein Spiel ist ideal für alle Spielertypen. In League of Legends selbst, während des Spielens, ist wenig Platz für Socializer, weil du eigentlich aufs Gewinnen konzentriert bist. Natürlich kann man irgendwie über Discord oder Teamspeak mit seinen Freunden sprechen, dann rückt aber das Spiel in den Hintergrund, sondern es geht eigentlich darum, irgendwie eine soziale Tätigkeit zusammen zu verbringen und nicht eine soziale Tätigkeit im Spiel. Und Explorer fallen sowieso hinten runter, weil es immer die gleiche Karte ist und man kann einfach nichts entdecken, tatsächlich. Das geht außerhalb des Spiels, aber innerhalb des tatsächlichen Aktes Spielens geht das nicht. Und deshalb würde ich nicht den Leuten irgendwie empfehlen, League of Legends zu spielen, außer ich will direkt Killer und Achiever haben. Siedler von Catan finde ich ein hervorragendes Beispiel. Da kann man wunderbar sehen, wer obwohl eigentlich ist es auch nicht so ein gutes Beispiel, weil die Explorer eben runterfallen. Ne? Weil die Karte ist bekannt. Man kann jetzt natürlich nicht die, man kann vielleicht die Biografie von Klaus Täuber
ja, aber es gibt ja genug Varianten, wo dieser Kärtchen dann umgedreht und zufällig mit den Erweiterungen auch noch, da hast du eigentlich keine Ahnung, was auf dich zukommt, ob da jetzt das nächste Feld Wasser ist oder das Gold. Das
würde ich auch sehen.
Das ist schon,
ja. Und ich meine, vielleicht kann Marius auch mal ganz kurz noch von einem Spiel erzählen, das wir ja selber mal entwickelt haben, in einem, das ist ein europäisches Sozialfonds, Projekt, wo das entstanden ist. Und da ging es tatsächlich darum, Unternehmen, KMUs, also sogenannte kleine bis mittlere Unternehmen zu trainieren in allen möglichen Weisen. Und wo wir ein eigenes Spiel entwickelt haben, wo ganz unterschiedliche Kompetenzen gefragt werden. Und wo wir ja noch einen Clou gemacht haben, nämlich einfach die nicht nur zu spielen, sondern auch Interaktionen tatsächlich zu machen. Könntest du dazu vielleicht kurz was sagen? Ich glaube.
Genau, das Spiel heißt Der Goldene Ochse und es ist oberflächlich gesehen erstmal wie so eine Art Gasthof-Simulation. Es simuliert einen fränkischen Brauereigasthof und die Aufgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, allesamt eben von kleinen und mittleren Unternehmen aus der Region, war dann eben, sich um diesen Rechner zu sammeln und dann einen Modus Operandi zu finden, um dieses Spiel zu beherrschen. Das heißt, diesen Gasthof erfolgreich über 2 Jahre virtuelle Spielzeit zu führen, rundenbasiert. Und das sah erstmal aus wie so ein normales Aufbauspiel, was die meisten von uns ja kennen, so eine Wirtschaftssimulation. Wir haben das Ganze aber angereichert durch Rollenspielelemente, indem wir gesagt haben, was solche Planspiele heißen die ja in diesem Kontext, also die Nutzung eines Spiels, um Wissen zu vermitteln und eine Realitätssituation vereinfacht abzubilden, woran die immer so ein bisschen kranken ist, da fehlt so diese menschliche Ebene und da fehlt so dieser Informationskanal, den man im echten Leben hat, den so ein Planspiel normalerweise nicht mitliefert, dieser informelle Kanal. Das Ganze kann man vielleicht an einem Beispiel, wo ich dieses Aha-Erlebnis hatte, ganz gut sehen. Das war ein Planspiel, wo ein Schiff geführt werden sollte. Und dieses Schiff, die MS Antwerpen, da hat es dann irgendwann gebrannt. Und wir als Brückenbesatzung sollten dann irgendwie mit diesem Schiff uns arrangieren und schauen, dass das eben sicher über die See fährt. Und dann haben wir halt gesagt, naja, Kabine 327 brennt, und haben einfach ein paar Matrosen runtergeschickt, um die zu löschen. Und dann haben die Spielleiter gesagt, alles klar, Kabine 327 ist gelöscht. Und eine halbe Stunde später haben sie gesagt, oh, das Schiff geht unter. Und wir, was, warum? Naja, Kabine 328 hat dann auch gebrannt, und ihr habt ja nur gesagt, 327 löschen. Und das war so ein, nein, im echten Leben würden die doch nicht zurückkommen und sagen, ja, 327 gelöscht, 328 brennt auch, sag mal aber nicht, weil ist ja wurscht. Das heißt, dieses Weltwissen, dieses, dass die Welt halt gewisse Dinge man einfach mitkriegt, wenn man in einer Situation wäre. Und das wollten wir eben abbilden, und deshalb haben wir die drei grauen Eminenzen dieses Gasthofs in Rollenspielen abgebildet. Das war der Görch, der die Brauerei gemacht hat, der Toni, der den Gasthof gemacht hat, und die Frau Saffer, die das Gästehaus geführt hat. Und die haben wir gespielt. Und in diesem Spiel haben wir den Leuten immer wieder auch Informationen vermittelt, von denen wir dachten, die brauchen es jetzt zur Situationseinschätzung, die man über so ein Webinterface von so einem computerbasierten Planspiel halt nicht so gut transportieren kann. Und so haben wir es geschafft, wirklich eine Dynamik hinzukriegen, dass die Leute und wir dann auch irgendwann wirklich in diesem Gasthof gelebt haben und dann auch wirklich schön Verhalten gezeigt hätten, haben, dass sie im Arbeitskontext, denke ich, auch manchmal zeigen, was sie aber sonst, wenn es jetzt einfach nur so ein normales Spiel gewesen wäre, gar nicht so gezeigt hätten. Und man spricht dann in der Psychologie ja von der ökologischen Validität. Das heißt, wir haben es geschafft, eine Situation zu kreieren, die Leute wirklich herausgekitzelt hat, ihr Verhalten, was wir dann auch sehr schön mit denen wiederum besprechen konnten. Und das ist ja der Sinn von einem Planspiel, das hast du vorhin gemeint, auch bei League of Legends, wo du dann mal bewusst geschaut hast, wo waren jetzt deine Schwächen, wie kannst du vielleicht besser werden in dem Spiel. Und das haben wir eben dann auf den Unternehmenskontext übertragen können mit unserem goldenen Ochsen.
Aber das ist ja vielleicht auch ein Zeichen von gutem Game Design oder zumindest von durchdachtem Game Design, dass man sagt, okay, gut, wie schaffe ich die Rahmenbedingungen so, dass der Spieler möglichst reingezogen wird in dieses Spiel. Also, dass er nicht nur eben diese intrinsische Motivation verspürt, sondern wirklich, ja, so ein, sich wirklich im Spiel befindet. Also, das Spiel fast schon zur Realität wird. Und da gibt es vielleicht eben, gibt es ja auch zum Beispiel Spieleabende, wo man sagt, okay, gut, wir verkleiden uns in einer gewissen Art und Weise, wenn wir jetzt das und das Spiel spielen, oder wir reden in einer bestimmten Art und Weise. Und ich denke, das kann alles dabei helfen, eben diese Motivation nochmal zu verstärken an das jeweilige, an die jeweilige Motive, die sich auch überlappen können, anzudocken und eben so diesen diese sowieso schon vorhandene Sogwirkung des Spiels nochmal weiter zu erhöhen. Und wenn es einfach nur ist, dass da halt jemand in, weiß ich nicht, wenn Marius in Tracht vor einem sitzt und sagt, wie das Bier schmeckt.
Und in dem Fall war das wirklich, finde ich, phänomenal. Das will ich nur dazu noch sagen, weil es eben sehr, sehr unterschiedliche Unternehmen waren, die wir da betreut haben, die eben miteinander da gespielt haben in dem Spiel. Und sehr, sehr viele sind da sehr, sehr tief eingetaucht und haben wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, sehr ernsthaft dran gespielt. Das heißt aber auch, sie sind eingetaucht und haben sich in dieser Rolle wiedergefunden. Das ist sehr, sehr faszinierend gewesen.
Und wir haben es so eben auch geschafft, dass die Leute Fehlverhalten auch für sich angenommen hatten, weil sie es dann auch auf sich selbst beziehen konnten. Also angenommen, die haben zum Brauen immer nur die billigsten Zutaten genommen. Das heißt, das Bier ist nichts Gescheites geworden. Das heißt, es hat sich nicht gut verkauft. Dann hat halt der Brauer, der Görch, gesagt, du, also wenn ihr immer mit dem letzten Dreck braut, braucht ihr euch fein nicht wundern, wenn die Leute das nicht saufen wollen. Das heißt, die haben die Rückmeldung bekommen, ihr Tun ist suboptimal. Ja. Sie hätten es ändern können, und wenn sie es dann doch nicht getan haben, dann konnten sie eben nicht sagen, ihr habt das ja reinprogrammiert, dass das Bier nicht getrunken wird, haben wir nicht. Die Situation war zu jedem Zeitpunkt fair, transparent, regelgeleitet. Es gab keine versteckten Fallen. Und das hat es dann für die Nachbesprechung auch sehr gut gemacht, weil wir dann mit den Leuten wirklich überlegen können, ja, warum habt ihr denn so gehandelt? Und das war keine Falle von uns, das war die Falle, die ihr euch selbst gestellt habt. Und das war dann eben für diese Feedback-Gespräche auch sehr angenehm, weil dadurch war auch so eine gewisse Vertrauensbasis. Die haben gewusst, wir tun ihnen jetzt nicht hier irgendwie versteckte Fallen aufbereiten. Auf der anderen Seite waren sie damit aber auch verantwortlich, wenn was nicht geklappt hat.
Hier fällt auch nochmal die Bedeutung des sozialen Feedbacks zuletzt hervorzuheben. Also das ist eben im Spiel, es ist halt etwas Soziales tatsächlich. Und man könnte die Information, dass das Bier nicht getrunken wird und schlechte Qualität hat, sicherlich auch einfach in einer schnöden Excel-Tabelle zeigen. Aber das hat dann einfach nicht den Stellenwert, den es hat, wenn es irgendwie face-to-face übermittelt wird. Und so eben auch das soziale Feedback, eben vielleicht auch seine Leistung gezeigt zu haben, wenn man in die Augen des Gegners oder der Gegnerin sieht und die zerstörten Träume sieht, kann das ja sicherlich vielen Spielerinnen auch ein gutes Gefühl geben. Aber fassen wir am Ende zusammen. Wir haben heute über Motive beim Spielen geredet und jetzt vielleicht auch mit Vorgriff auf die nächste Episode haben wir eben gezeigt, dass ein gutes Spiel zu designen von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt, unter anderem eben von den Motiven der Spieler. Das bedeutet, man muss sich Gedanken darüber machen, okay, was wollen die Spieler eigentlich? Was für Typen ziehe ich an? Und wie gestalte ich die Spielumgebung so, dass diese Motive befriedigt werden? Es reicht nicht einfach zu sagen, ja, ich finde das Spiel gut und ich hau das hin, sondern man muss eine Zielgruppenanalyse machen. Man muss gucken, okay, was erwarten die Spieler vom Spiel? Ich muss, je nachdem, muss ich neuen Content, neue Features hinzufügen. Also es ist wirklich eine Wissenschaft für sich und deshalb wird auch an vielen Universitäten, auch im schönen Franken, eben Game Design auch universitär gelehrt und es ist möglich, einen Abschluss darin zu machen, weil es eben ganz, ganz viele Erkenntnisse aus der Psychologie nimmt und versucht eben in einen speziellen anwendungsorientierten Kontext zu übertragen. Und an der Stelle verabschiede ich mich für diese Woche und sage Tschüss.
Ja, ciao und herzliche Grüße noch an Tristan übrigens.
Tschüss.
Ciao.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.